Ja, ich habe den Inhalt dieser Predigt, das ist so das Vorwort, ausgearbeitet, weil ich so in die Situation geriet mit jemandem, mit dem ich gesprochen habe, mich so innerlich zu entscheiden, über was ich mich mit ihm unterhalten möchte oder über was ich mich mit ihm vielleicht auch streiten möchte, wo wir anderer Meinung sind, wo wir dann hätten viel Zeit investieren können. Das ist der Hintergrund, warum ich dann überlegt habe, eine Predigt zu halten, die ich dann auch weitergeben kann, die wir weitergeben können, die man ja auch im Internet hören kann, über die Frage, was ist eigentlich notwendig zu predigen, notwendig mitzuteilen, notwendig zu verkünden. Das für euch so als Erklärung, dass ihr versteht, warum ich diese Gedanken jetzt hier so zusammengefasst habe. Ich leite es einmal ein mit Apollos. Apollos, was war eigentlich Apollos sein Beruf? Hat er vielleicht irgendwas gelernt? So Seelemacher, wie das von niemand anderem bekannt ist oder irgendwas anderes. Was waren seine Talente? Was waren vielleicht seine Vorlieben? Wie sah Apollos überhaupt aus? Was mich interessieren würde, mich persönlich, hat Apollos vielleicht den Hebräerbrief geschrieben? Denn nicht jeder glaubt, dass das Paulus gewesen ist, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Also allein nur Apollos und Fragen über Fragen. Und die gleichen Fragen könnten wir uns stellen über andere Personen. Über Mose, über den wissen wir ein wenig mehr, aber auch nicht allzu viel. Über Henoch wissen wir so gut wie gar nichts. Über Abraham, über Hiob, da wissen wir noch nicht einmal, in welcher Zeit Hiob lebte. Viele Fragen stellen sich, was David angeht, was Salomo angeht, was die Apostel angeht. Selbst von Jesus wissen wir einiges nicht. Wie sah Jesus zum Beispiel aus? Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht hatten all diese Personen, die ich eben angeführt habe und die in der Bibel erwähnt werden, einfach kein Sendungsbewusstsein. Könnte doch sein. Das war denen einfach nicht wichtig. Es waren vielleicht keine sozialen Menschen, die mehr so für sich waren. Und deswegen ist uns das alles unbekannt geblieben, was uns heute doch so sehr interessiert. Passt aber eigentlich nicht zu dem, wie sie sich ansonsten verhielten und wie sie sich gebarten. Sie reisten, sie hatten Umgang, sie suchten Gemeinschaft. Also nicht soziale Menschen waren sie nicht. Sie waren Menschen, die die Gemeinschaft suchten. Aber so vieles wissen wir über sie nicht. Und wir wissen es deswegen nicht, weil es einfach unnötig ist, solch es zu wissen. Wir wissen eigentlich durch die Bibel und durch das Studium der Bibel das Wesentliche, um das es eigentlich geht. Wir kennen die Botschaft der Bibel. Ganz nebenbei, jemand hat mal die Bibel bezeichnet als ein Buch mit 1500 Seiten Kleingedrucktes. Wenn wir jetzt noch alle möglichen Artefakte dazu bekämen an Informationen, dann wäre sie noch viel dicker. Das wäre nicht ganz schlimm, aber es macht einfach keinen Sinn. Es geht in der Bibel wirklich nur um das Wesentliche. Aber da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich wesentlich? Was ist notwendig zu wissen, zu predigen, also es an andere zu vermitteln? Wir sehen das uns einmal an. In der Antike, da flatterte ein komischer Vogel durch die Gegend. Das war nicht dieser Phönix, der alle 500 Jahre nach Jerusalem kam und dort irgendwas machte. Ich habe die Geschichte nicht weiterverfolgt, aber sowas glaubte man tatsächlich. Da gab es so einen Vogel, der kam alle 500 Jahre nach Jerusalem und dann flog er irgendwo wieder hin. Den komischen Vogel meine ich nicht, sondern ich meine einen anderen komischen Vogel. Dieser hatte eine tolle Gelegenheit, nämlich die Gelegenheit, sich in Athen zu bilden. Und wenn er in Athen war, dann war er ja nicht irgendwo, dann war er so irgendwie im Mittelpunkt der Welt gelandet. Athen war ein Zentrum des Wissens, ein Zentrum der Philosophie und das nicht erst seit gestern, schon seit langer Zeit. Bis heute geht vieles von unserem Wissensgut und unserer Art zu denken auf die alten Griechen zurück. Und das Zentrum davon war Athen. Vieles aus der Mathematik, was erarbeitet wurde, wurde damals schon in dieser Gegend oder bei den Griechen erarbeitet. Die Griechen waren vielleicht einfach begabt, kann ja sein, besonders begabt. Vielleicht waren sie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht so verbrettert wie andere Nationen, dass sie so viele Dinge auch bereit waren zu erwägen. Sie waren auf alle Fälle aber ein Knotenpunkt, was das Reisen angeht. Umgeben von vielerlei verschiedener Kultur, die alle öfters dann doch diesen Weg durch Griechenland hindurch nahmen, hat das ganz bestimmt die Weltoffenheit gefördert. Und in Apostelgeschichte Kapitel 17, dort lesen wir von Paulus eben, der nach Athen kam. Und was hat er dort gemacht? Hier wird berichtet von Vers 16 an. Während aber Paulus in Athen wartete, erwartet noch auf Mitreisende, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterrichtete oder redete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikommen. Auch einige von den stoischen und epikureischen Philosophen griffen ihn an und sagten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten aber, und die schienen informiert zu sein, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und die Auferstehung verkündet. Einige schienen davon schon gehört zu haben. Sie war aber noch so unbekannt, diese Lehre, jedenfalls dort, wo Paulus jetzt gerade war, in Athen, dass sie eine gewisse Unruhe einbrachte in Kreise, die dann, wie wir hier gelesen haben, ihn angehen, dem Paulus, und ihm sagen, was willst du uns da eigentlich erzählen? Und dann wird berichtet, dass sie ihn nehmen und ihm zum Areopag bringen. Das war ja nicht irgendwas, sondern das war praktisch so ein Gerichtsort. Und dort möchte er sich bitte erklären. Und Paulus, wir kennen seine Verteidigungsrede, erklärt nun, warum er nach Athen gekommen ist und was er glaubt, mitteilen zu müssen. Er sagt, als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne ihn zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Da sieht man schon diese Weltoffenheit, einen unbekannten Gott. Das wäre in Israel verboten gewesen. Da gab es keine Altäre fremder Götter. So sollte es jedenfalls sein, wenn sie sich nach Gott ausrichteten. Aber die Athener waren da offener, beziehungsweise nicht so festgelegt durch ihre Glaubensausrichtung und Philosophien und hatten dann eben sich überlegt, einen unbekannten Gott ist besser, wir haben auch den mit im Programm. Und an den hat Paulus jetzt seine Rede sozusagen festgemacht. Und dann berichtet er, er hat aus einem Menschen jeden Menschen oder jede Nation gemacht, Vers 26, und damit sie auf dem Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht von einem jeden von uns nicht fern ist. Also Paulus sagt hier, Gott hat den Menschen gemacht und er hat ihm, ja, muss es fast so sagen, Grenzen gesetzt, damit der Mensch nicht über ihn stolpert. Das nicht, nein. Aber er kann ihn finden, tastend und suchend sollten sie ihn finden. Er sollte nicht drüber stolpern, der Mensch. Es wäre ihm nicht sozusagen auf einem Silbertablett serviert, sondern Gott fragt sich, wer sucht mich denn? Wer fragt nach mir? Und das ist das, was Gott getan hat. Und dann lässt sich Paulus weiter darüber aus, dass Gott keine Gaben von uns braucht, kein Gold, kein Silber. Er muss von uns nichts gemacht bekommen. Aber er sagt dann, und das ist die eigentlich wichtige Botschaft, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt Menschen, allen Menschen, dass sie überall Buße tun. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also Paulus geht so eine gerade Linie von dem, es gibt einen Gott, er braucht von uns nichts, es ist jetzt aber wichtig zu handeln, tut Buße und das passiert durch eine Person, durch Jesus Christus. Er hat den Namen hier noch nicht genannt. Wie ist die Reaktion? Als sie aber von den Toten Auferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber später nochmal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Unter denen war auch Dionysos, der Areopagit, habe ich noch nie gehört, steht er aber, habe ich immer überlesen, also ein Mitglied dieses Gerichtshofes am Areopag und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Er hätte auch Paulus was ganz anderes erzählen können. Er hätte von seiner Zeit als Rabbiner erzählen können. Das hätte bestimmt Eindruck gemacht. Er war ja nicht irgendjemand. Er war gelehrt. Er konnte reden, ja doch, er konnte auch kraftvolle Briefe schreiben, während seine persönliche Gegenwart manchmal, ja, wie er selber sagt, enttäuschte. Aber wenn er erstmal losgelassen war, dann hat er was zu sagen gehabt. Er hätte von seiner Zeit als Rabbiner erzählen können, hätte er lange von erzählen können. Er hätte von seiner Zeit mit Gamaliel erzählen können, hat er auch nicht gemacht. Gamaliel war ein hochgeachteter Lehrer der Juden und vielleicht war auch in Griechenland bekannt. Auf alle Fälle sein Gedankengut hätte vielleicht dort irgendwas zünden können. Er hätte von seinen Reisen erzählen können. Er hätte vom Judentum allgemein erzählen können, was es da alles so gibt. Und da gab es ja auch verschiedene Richtungen, inzwischen sehr viele verschiedene Richtungen. Aber all das hat er nicht gemacht. Er sprach über eines, das Gericht Gottes, und von dem Weg, den wir gehen müssen, an dem Tag des Gerichtes zu bestehen. Also er sprach von Jesus und dieser auferstanden. Und in 1. Korinther Kapitel 1, da sagt er, und wir haben so ein paar Worte heute schon aus diesem Kapitel gehört, eigentlich Ähnliches. Er sagt in Vers 10, er möchte gerne, dass die Korinther einig sind. Die Gemeinde soll einig sein. Und da machen dann einige Gemeinden daraus, wir sind in allen einer Meinung. Egal was es ist, also wir sind in allen einer Meinung und wer eine andere Meinung hat, der hält den Mund. Aber ansonsten sprechen wir immer mit einer Stimme. Das hört sich gut an, ist aber nicht gemeint, wenn Jesus von Einigkeit spricht. Denn er sagt, ich möchte, dass ihr einmütig redet, denn ich habe gehört, und es ist mir bekannt geworden, dass der eine sagt, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus und so weiter. Er möchte in diesem Punkt Klarheit schaffen. Wir alle gehören zu Christus. Und dann sagt er, ich selber, also Paulus, ich habe gar keinen getauft, außer den und den. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wen ich noch getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Den Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu taufen, das könnten dann auch andere machen. Ich bin gekommen, das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Er sagt, wenn ich von Christus spreche, dann gibt es da irgendeinen Mechanismus, der etwas bewirkt, nämlich, dass die Menschen, die von Gott berufen sind, davon hören und es macht bei ihnen, ja, wir würden heute sagen, Klick, und sie hören auf dieses Wort. So wie wir es von Paulus eben in der Apostelgeschichte gelesen haben, einige glaubten, einige spotteten, die anderen spotten aber. Wenn wir jetzt aber mit Redeweisheit kommen, mit großen Ideen, mit einem großen Aufzug, was könnte man da nicht alles machen? Wenn wir das praktisch umgarnen, diese Botschaft, mit allem Möglichen, was anziehend ist, dann verhindern wir möglicherweise den Effekt, den Gott eigentlich wünscht, nämlich, dass die Menschen auf die Botschaft Christi reagieren. Sie sollten nämlich darauf reagieren und nicht auf unsere oder auf Paulus seine Redeweisheit. Und dann führt er das weiter aus und sagt, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen, den werde ich verwerfen. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil sie in der Weisheit Gottes die Welt, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus und gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also hier sagt er das nochmal. Der zündende Funke ist der, der von Gott kommt, wenn wir die Botschaft über Christus hören oder predigen und Gott es bei dem bewirkt, auf diese Botschaft zu hören. Und wenn wir dann lesen, die Weisheit der Welt wird zunichte gemacht und ist Torheit, dann sagen wir, ja, das stimmt, aber wir selber sind natürlich nicht gemeint. Wir haben ja auch so tolle Ideen. Also der eine hat vielleicht, ich will nicht sagen liebäugelt, aber hat vielleicht große Freude an der Wissenschaft und an Technik. Der andere hat große Freude an Themen wie Psychologie oder Philosophie. Der nächste ist in der Physik unterwegs, womit wir wieder in der Wissenschaft wären. Oder in der Medizin oder in einem ganzheitlichen Ansatz. Oder hat irgendwelche anderen Ideen und Theorien. oder eine tolle, interessante Vergangenheit, hat auch vielleicht interessante Erfahrungen gemacht. All das mag uns auf der Zunge liegen, wenn wir mit jemandem eigentlich über die Bibel sprechen möchten und sollten, nämlich über Christus. Und eines Tages mag es geschehen, dass auch uns mit unseren geliebten Ideen und unserer Ausrichtung, die wir für so korrekt halten, dass wir feststellen, wir haben es vielleicht wirklich überbewertet, diesen Punkt. Er war gar nicht so wichtig, wie wir immer gedacht haben. Wir haben ihn falsch einsortiert. Wir sind auch möglicherweise in diesem Punkte Toren, also unvernünftig, wenn wir die Gewichtung so legen, dass wir mehr das predigen, als das, was wir predigen sollten, nämlich Christus. Man kann eigentlich sagen, für uns als Christen ist es nicht an der Zeit, mit großen Fähigkeiten und Erfahrungen und Geschichten zu glänzen, mit Biografien oder mit Erkenntnis. In Vers 22 sagt er, die Juden suchen Zeichen und die Griechen Weisheit, aber wir predigen einfach nur Christus und an den Kreuz gebracht. Eine ziemlich irre Botschaft. Da ist jemand am Kreuz gestorben und deswegen können wir Frieden mit Gott haben. Aber es ist die Botschaft der Bibel. Es ist die rettende Botschaft. Natürlich sind wir auch Individuen und reden über unsere eigenen Erfahrungen und das, was wir alles erlebt haben. Aber wir sortieren das richtig ein. Was uns verbindet in Einheit ist die Botschaft über Christus und dass er unser Herr ist. Und dass wir die Botschaft über Christus verkünden müssen. Christus und das Gericht, das Evangelium, eine Botschaft, den einen zum Frieden und dem anderen eben zum Gericht, wie Paulus es woanders sagt. Und das Geheimnisvolle, was Gott tut, ist ja auch, dass alles andere dann wie von alleine kommt, sich alles ausnivelliert, wie von, man möchte fast sagen, wie von Zauberhand. Und so müssen wir manchmal vielleicht, wenn uns auch so schöne Ideen auf der Zunge liegen, die Zähne zusammenbeißen und wir müssen uns zurücknehmen. Und trotzdem ist das Ergebnis dann das, was wir in der Lesung gelesen haben. Und ich lese diese Worte abschließend noch einmal vor, weil ich finde die eigentlich besonders ansprechend. Und so manch einer hat auch schon diese Erfahrung ganz genau gemacht, wenn ich Paulus hier sagt, in ihm, also in Christus, seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis, dass Christus unter euch gefestigt worden ist? Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Herrn Jesus Christus. Und in Vers 30 sagt Paulus sozusagen abschließend zu diesem Gedankengang, diese Berufung, woher kommt sie? Aus ihm, also aus Gott, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.